Werbung.
Außerdem bei Heise.
Hallo und herzlich willkommen zur Heise Show.
Bei uns gibt es jede Woche drei aktuelle Themen aus der Tech-Welt. Knallharte Analysen, aber auch augenzwinkernde Rückblicke auf alte Zeiten.
Und ihr seid dabei und könnt mitdiskutieren.
Außerdem gibt es eine What the Fuck News, einen Nerd-Geburtstag und ein Quiz.
Immer donnerstags um 17 Uhr auf YouTube und Twitch als Livestream.
Und freitags als Podcast überall, wo es Podcasts gibt.
Wir freuen uns auf euch.
Herzlich willkommen zu Bitrauschen, der Prozessor-Podcast von CT. In dieser Folge 2024 Nummer 10 sprechen wir über brandaktuelle Mobilprozessoren, also Prozessoren für Notebooks, die mein Kollege Christian Hirsch gerade getestet hat. Dabei fand er riesige Leistungsunterschiede. Dazu gleich mehr.
CT Bitrauschen.
Hallo, mein Name ist Christoph Windeck und ich freue mich jetzt auf das Gespräch mit Christian Hirsch, meinem Kollegen aus dem Hardware-Ressort der CT. Hallo Christian.
Hallo Christoph, schön, dass ich wieder zu Gast sein darf.
Ja, immer doch, freue ich mich auch. Da wird es ja immer, da können wir uns auch mal zanken über Einschätzung. Wir wissen ja beide sehr genau voneinander, was wir so tun, da wir uns ja irgendwie jeden Tag quasi auseinandersetzen im Ressort. Und du hast ja in den vergangenen Jahren immer mal wieder das bei uns intern sogenannte CPU-Roundup gemacht, Prozessor-Kaufberatung. Meistens gucken wir dabei ja auf Desktop-PC-Prozessoren, denn bei einem Desktop-PC kann man ja Prozessor und PC im Grunde voneinander unabhängig aussuchen. Bei Notebooks und Mini-PCs ist das ja ganz anders. Da sind die mittlerweile praktisch immer, ich glaube, mir fällt gar keine Ausnahme mehr ein, ich sag mal, immer fest eingelötet, außer bei den etwas größeren Mini-PCs. Aber bei den richtigen Mini-Mini-PCs sind eben auch Mobilprozessoren drin. Und jetzt hast du eben ein Mobilprozessor-Roundup gemacht. Das heißt, du hast dir die aktuellen x86-Prozessoren von AMD und Intel für Notebooks angeschaut und auch ein paar von Apple. Wie viele waren das denn insgesamt?
Also das kann man gar nicht so einfach beantworten, die Frage, weil da gibt's halt relativ viel. Also wir haben ja einen Überblick über alles geliefert und da gibt's halt aktuell, ich habe es mal durchgezählt, so ungefähr rund um die 20 verschiedene Serien, die da technisch auf dem Markt sind. Und wenn man die ganzen Modelle da von AMD, Apple und Intel zusammenzählt, kommt man so ungefähr auf 140 Stück. Wir haben natürlich jetzt nicht von allen Benchmark-Werte drin, sondern nur von ausgewählten, aber im Prinzip kann man momentan halt eben Notebooks mit ungefähr so 140 verschiedenen Prozessoren aktuell kaufen.
Ja, das ist tatsächlich sehr verwirrend. Es ist ja auch so, dass uns aufgefallen ist, das hatte ich mit unserem Kollegen Florian Müßig schon mal diskutiert, als wir auch über Notebooks gesprochen haben, dass ja anders als noch, ich sag mal, vor 5-6 Jahren auch Notebooks verkauft werden, gleichzeitig also jetzt auf dem Markt teilweise noch mit 3, manchmal sogar 4 Prozessorgenerationen zurück. Das heißt, auch da kommt ja eine Wahnsinnsvielfalt dann auf den Markt, wenn dann eben immer noch ältere Serien auch in aktuellen Notebooks verkauft werden. Jetzt hast du eine riesen Bandbreite. Wie weit kannst du denn grob einschätzen, sagen wir mal, nur die CPU-Leistung, wie weit die auseinander liegt?
Also bei denen, die wir da getestet haben, das ist halt von dem Schwächsten, das sind so diese N100, zu den genauen Bezeichnungen kommen wir später noch. Ja. Das ist so, dass das am unteren Rand, was man bei für Notebooks kaufen kann, und dem stärksten, das ist derzeit der M3 Max von Apple, liegt man so beim Multithreading, also weil alle Kerne unterlasten, so bei Faktor 10. Ne? Es gibt aber auch immer noch, sag ich mal, Geräte, die schon länger im Markt sind, wo dann noch die Pentium J und Celeron J, also diese Vorgänger der N-Serie drin sind, da kraft das noch weiter auseinander, die Spanne. Also da hat man schon eine relativ große Bandbreite.
Das heißt also, der, was wir immer mal wieder so aus dem Forum lesen, es kommt ja gar nicht auf die Performance an, die sind ja alle ungefähr gleich schnell. Das ist also tatsächlich kompletter Quatsch. Wenn man falsch kauft, schmeißt man eine Menge Geld raus. Also gut, die beiden, wenn du die jetzt so erwähnst, ich glaube, diese billigsten Pentium, N100, die gibt's so ab 300-400 €, 350-400 €. Und so ein MacBook Pro mit, du hast gesagt, M3 Max, ne? Den gibt's im Notebook. Das kostet ja auch fast 3.000 € dann mit guter Ausstattung. Also da haben wir ja eigentlich auch Faktor 10 drin. Ne? Also ist ja jetzt nicht so, dass man beim
vielleicht beim gleichen sogar noch mehr. Preis, also,
ja. Okay. Das heißt, es lohnt auf jeden Fall, wenn es einem nicht völlig egal ist, wie lahm das Notebook ist, dann sollte man deinen Artikel vielleicht mal lesen oder sich anderweitig informieren. Was hast du rausgefunden, wenn man jetzt diese modernen Prozessoren, werden ja immer komplexer, es kommen immer mehr Teile rein. Wir reden ja jetzt schon über den AI-PC, die KI-PCs, das heißt, die haben auch KI-Rechenwerke, aber um die geht's gar nicht so unbedingt auch. GPU ist eingebaut, auf die muss man auch achten und dann eben Prozessorkerne, weil man kauft so ein Notebook ja im Paket und kann nicht nachträglich sagen, so jetzt hätte ich es gerne anders. Das ist ja schon mal der erste Grund, warum man wirklich sich informieren sollte und überlegen sollte, was man macht. Kann man irgendwie einschätzen, auf was es im Wesentlichen so ankommt bei den Dingern?
Das sind halt mehrere Faktoren. Ich sage immer, bei uns gibt's immer viele Leute, die mich fragen, so Leser, was soll ich denn kaufen? Und da gibt's immer meine Rückfrage, ja, was machen Sie denn eigentlich mit dem Rechner, ne? Was haben Sie denn damit vor? Und bei Notebooks, bei Notebooks und Desktop-PCs ja ähnlich. Es gibt halt einmal die Single-Thread-Leistung. Das ist, glaube ich, bei Notebooks noch ein bisschen wichtiger sogar als bei Desktop-PCs.
Single-Threading heißt ein Kern rechnet sozusagen. Genau, oder, ja.
Ja, genau. Es ist also die Leistung eines Kernes ist damit gemeint.
Ja.
Und die ist halt sehr wichtig für die Standardaufgaben, die man mit einem PC macht. Also Webbrowser, Textverarbeitung, Mails schreiben, Tabellenkalkulation. Also die meisten, sage ich mal, eher Office-Anwendungen, also rein klassischen Office-Anwendungen, um es noch genauer zu sagen, die sind sehr single-threaded. Das kann auch mal sein, dass da noch ein zweiter Kern ein bisschen mitmacht, aber da kommt es im Prinzip auf die Leistung eines Kerns an, weil die Software kann halt nur auf einem Kern laufen. Ne? Die kann jetzt nicht viele Kerne gleichzeitig auslasten.
Da kommt ja unsere berühmte Schwupp-Dizität, der von der CT aus der deutschen Donald Duck-Übersetzung geliehene Begriff ins Spiel. Das heißt also, wenn sich so eine Browser-Seite eben total lahm öffnet, dann liegt es oft daran, dass halt die einzelnen Kerne relativ schwach sind, selbst wenn der Prozessor jetzt viele Kerne hat, ne?
Genau, das liegt halt an der Software. So eine Webseite, die muss ich halt linear aufbauen. Ne? Da kann man jetzt nicht irgendwie sagen,
ich rechne schon mal unten den Teil.
Genau,
ne?
Genau. Ne? Das geht halt nicht. Oder wenn ich jetzt in Excel irgendwie zwei Zahlen addiere, das kann man nicht parallelisieren. Ne? Das ist eine Rechenoperation, die kann man nicht auf mehrere verteilen. Also man kann jetzt nicht mit zwei Taschenrechnern, ist man nicht doppelt so schnell, ne? Wenn man eine Addition durchführt. Das ist
ja, das ist halt sehr so anschaulich, genau.
Genau. Und dann gibt's halt die Multithreading-Leistung. Da spielt wiederum eher die Zahl der Kerne die wichtige entscheidende Rolle. Und das sind halt eben vor allem Anwendungen wie zum Beispiel RAW-Fotokonvertierung, Videoschnitt, Rendering, Spiele bis zu einem gewissen Maße natürlich. Und natürlich die Paradedisziplinen sind halt, wie gesagt, Rendering, Software kompilieren oder irgendwelche wissenschaftlichen Berechnungen. Aber das ist ja eher was beim Notebook jetzt für die meisten Leute nicht so im Fokus steht, ne?
Das heißt also, bei Multithreading sind alle Kerne zusammenschieben dann sozusagen an. Und da würde ich gerne noch, da reden wir lieber nachher nochmal drüber, wenn wir noch Zeit haben, weil ja die für das Single-Threading ist ja der Turbo vor allem wichtig, ne?
Richtig.
Das heißt, da geht der Takt richtig hoch, wenn halt ganz wenige Kerne dabei sind. Und das machen ja Notebooks auch, ne? Das machen ja nicht, ja, genau.
Genau, das sind Notebook-CPUs sind halt bei der Entwicklung, also das ist der Unterschied zu Desktop-PCs bei Desktop-Prozessoren, besser gesagt. Bei Notebooks ist das allererste, worauf Mobilprozessor designt wird, ist niedriger Energiebedarf, weil das ist einfach die Akkulaufzeit, ne? Und wenn da halt das Notebook sinnlos Strom verbrät, dann hält da halt eben der Akku nur 3 Stunden statt 6 Stunden, ne? Und das ist wichtig beim Desktop-PC. Ja, da ist Energiebedarf auch wichtig, aber da hat man ja immer eine Steckdose mit, ein paar Kilowatt notfalls zur Auswahl, ne?
Und das stimmt.
Das gibt's halt nicht und deshalb sind die Prozessoren und auch im Zusammenspiel mit weiteren Komponenten, das müssen wir jetzt hier gar nicht weiter thematisieren, extrem auf Energie optimiert, ne? Und Performance steht dann eigentlich erst so an zweiter, dritter Stelle. die ist aber ja nicht schlecht. Ne?
Das heißt, wie hilft der Turbo jetzt beim Stromsparen? Das heißt, der Prozessor drosselt sich im Vergleich zum PC-Prozessor, drosselt sich der Mobilprozessor noch weiter, wenn er nichts zu tun hat, und schießt dann aber eben auch sehr, sehr hoch. Also die Spanne ist einfach größer, ne?
Ja, also der bei Mobilprozessoren, also es gibt ja diese C-States, um dann mal ganz kurz einen technischen Begriff reinzuwerfen, also die Schlafzustände.
Ja.
Also die Prozessoren, also ganz früher mal vor über 30 Jahren hatten die Prozessoren immer den gleichen Takt. Ne? Die hatten ja da auch nur einen Kern und die hatte immer den gleichen Takt. Heute ist das so, die ändern ihren Takt dynamisch, vielleicht kann man es darüber noch ein bisschen anschaulicher formulieren, und der Turbo ist eigentlich, dass er halt über den Nominaltakt halt deutlich drüber rausgehen kann, und zwar richtig viel. Also die meisten Mobilprozessoren haben so einen Nominaltakt von 1,5 bis 2,5 Gigahertz, und das ist der Takt, den der CPU-Hersteller garantiert unter allen Lastbedingungen, auch wenn alle Kerne unter Volllast sind.
Mhm.
Bei der jeweiligen TDP kommen wir später noch drauf.
Ja.
Und mit dem Turbo ist gemeint, dass er halt, wenn eben nicht alle Kerne unter Volllast stehen oder sogar nur einer was zu tun hat, dann können die halt teilweise bis über 5 Gigahertz gehen. Ne? Und das ist
okay.
Natürlich genau dann für diese Schwuppdizität und die gefühlte Performance sehr wichtig. Ne? Und aus Energiespargründen ist es energetisch günstiger, den Prozessor kurzzeitig, also diesen einen Kern, voll hochzufeuern auf Maximaltakt. Dann erledigt er ganz schnell diese Aufgabe und dann kann er sich ja direkt danach wieder schlafen legen und verbraucht der Kern an sich keinen Strom mehr.
Ja, vielleicht sollten wir noch mal ganz kurz dazu sagen, dass, weil das, ich glaube, vielen Leuten immer noch nicht klar ist, dass so ein moderner Prozessorkern, wenn man zum Beispiel in Word tippt oder in einem anderen Schreibprogramm, man kann nicht, also selbst zwischen zwei Tastaturanschlägen, wenn man so schnell tippt, wie man irgendwie kann, kann so ein Prozessorkern komplett einschlafen und wieder aufwachen. Das heißt, es geht hier nicht um ein Verhalten, was man irgendwie als Mensch verfolgen könnte. Auch diese Prozessorauslastungsanzeige zeigt ja das, was wirklich passiert, nur mit einer Verzögerung von 1:1 Million oder sowas an, weil wir reden ja hier über Gigahertz, also Milliarden Vorgänge pro Sekunde. Und was man da sieht, ist ein für das menschliche Auge gebremstes Verhalten. Also man kann das nicht mehr selber nachvollziehen. Dazu sind die Dinger einfach viel zu schnell. Das muss man immer mal wieder, glaube ich, dazu sagen, damit den Leuten klar wird, worum es da geht. Gut. Beim Multithreading sind dann halt alle auf volle Suppe. Das kann so ein Notebook ja nicht sehr lange durchhalten, wenn der Prozessor dann wirklich richtig viel Strom zieht. Dann wäre der Akku ja nach einer Stunde leer. Das heißt, aber die laufen ja lange. Aber du hast es erwähnt, also wenn man jetzt Bildbearbeitung, Bild rendert oder auch 3D-Rendering macht. Dafür ist das wichtig. Ich würde gerne nochmal auf die GPU kommen. Also alle Notebook-Prozessoren haben ja einen integrierten Grafikprozessor. Nennt man, glaube ich, auch IGP oder IGP, Integrated Graphics Processor. Da gibt's ja auch Riesenunterschiede. Das war aber jetzt nicht so der Fokus deines Tests. Ne?
Nein, also wir haben uns jetzt hier wirklich klar auf die CPU-Leistung oder Effizienz und eben auch das Namensschema, was ja auch sehr komplex ist, beschränkt. Bei der GPU, da gibt es Unterschiede, aber um da ganz kurz zu sagen, die sind gar nicht so groß, wie es bei den CPU-Kernen ist. Weil grundsätzlich, das ist halt alles so, ne, unter dem Blindnis der einäugige König, das reicht für Google Maps 3D-Ansicht oder andere 3D-Atlanten, für Casual Games wie Sims. Ne? Dafür ist das okay und vielleicht auch ab und zu noch ein älterer E-Sports-Titel. Aber wer jetzt wirklich Gaming nutzen will bei einem Laptop, der muss einen extra Grafikchip mit dabei haben, irgendwie ein GeForce Radeon oder was es gibt. Die einzige Ausnahme ist wieder Apple. Da können wir vielleicht später nochmal drauf eingehen.
Da gucken wir später
grundsätzlich
noch mal drauf.
Ist es so, die GPUs, die integrierten, da gibt es zwar Leistungsunterschiede, aber trotzdem sind die per se, weil das Speicherinterface auch so klein ist, sind die einfach zu langsam fürs Gaming.
Das heißt also, Gaming ist jetzt nicht gerade die Paradedisziplin von Notebook-Prozessoren und der integrierten Grafik, auch wenn die Hersteller da immer wunderweiß was versprechen und das Technische auch beeindruckend ist, dass man das da reinkriegt. Aber wenn man die Größe dieser Chips alleine sieht und die Speicheranbindung, da könnte man schon ahnen, warum das nicht so einfach ist. KI-Performance hast du, glaube ich, jetzt diesmal noch nicht gemessen, ne? Wenn ich das richtig also verstanden habe.
Das ist halt, wir sind da so am Anfang vom Hype-Cycle, glaube ich. KI ist natürlich in aller Munde. Das ist ja jetzt vor allem für die Zuhörerinnen und Zuhörer dieses Podcasts ja nur kein neues Thema. Aber da ist halt sehr viel im Fluss, um es mal so zu sagen. Das ist, wir sind da am Anfang. was die Hardware betrifft, ne, ganz klar. Da gibt es jetzt, wie gesagt, die ersten Prozessoren, die eben spezielle Einheiten drin haben. Die sind aber gar nicht so sehr jetzt, dass die halt dann super schnell sind, sondern das hat dann eher Energiespargründe wieder. Ne? Das ist immer wieder beim Thema, Mobilprozessoren sind halt primär auf niedrigen Energiebedarf ausgelegt. Das Problem ist halt Henne-Ei, ne? Die Einheiten sind jetzt gerade so im Kommen, ne? Und auch nur bei den aktuellen Notebooks, also bei den ganz frischen Prozessoren. Und dementsprechend gibt's halt noch kaum Software dafür. Ne? Und deshalb ist das für uns auch schwer, da was zu finden, womit man das testen kann. Das kommt jetzt aber gerade. Ne? Und dann ist es aber auch noch manchmal, haben auch die Hersteller selber noch nicht die Hausaufgaben gemacht, ne? Dass das dann auch, weil selbst wenn die drin ist, muss das ja auch der Treiber da sein und das muss freigeschaltet sein. Und dann, naja, wie gesagt, das ist, wir werden da wahrscheinlich im Jahresverlauf oder im nächsten Jahr dann wahrscheinlich noch deutlich mehr sehen.
Okay, dann müssen wir also auch ein bisschen auch auf die Software warten, die es vernünftig nutzt, weil ein reiner Benchmark nutzt ja auch nichts, wenn man das gar nicht mit einer tatsächlich einer Software, die viele Leute auch verwenden, vergleichen kann. Dann sind ja Aussagen sehr schwierig. Das heißt, das steht noch am Anfang. Hast du dich auch so ein bisschen um die Akkulaufzeit, du hast es jetzt mehrfach erwähnt, kann man da was sagen? Also kann man mit so Benchmarks Aussagen über die Effizienz machen von den ganzen Geräten oder ist das jetzt nicht so in deinem Fokus gewesen?
Also wir haben uns rein auf die Prozessoren konzentriert. Das Problem ist natürlich, man kann den Mobilprozessor eigentlich gar nicht testen, in dem Sinne, weil man den ja nicht einzeln nehmen kann, wie beim Desktop-Prozessor. Den könnten wir ja dann eben in ein sehr sparsames Board reinpacken und dann können wir eben sagen, das ist effizient. Das Problem ist, man kann immer nur die Prozessoren eingebaut in ein Notebook kaufen. Das wäre zwar auch nicht schlimm, wenn es quasi ein Referenznotebook gäbe, wo man alle, quasi mit drin gäbe, aber das funktioniert ja nicht, weil Apple hat ja ganz andere Geräte und auch schon bei x86er Geräten, die sind ja alle sehr unterschiedlich. Ne, da hängt ja eben beim Energiebedarf, ne, das Display mit davon ab, was ist da noch an restlicher Ausstattung mit drin, ne? Und deshalb ist das so schwer, da pauschale Effizienzaussagen zu treffen. Deshalb haben wir uns da, bin ich da sehr vorsichtig an der Stelle, ne, weil das kann ja, wenn der Prozessor noch so gut ist, ne, und der Notebook-Hersteller verbaselt da an irgendeiner Stelle was, dann nützt mir die Aussage auch nichts, dass das jetzt der super effiziente Prozessor ist. Ja. Ne? Das Gesamtpaket ist einfach beim Laptop extrem entscheidend.
Gut, da kann man also alleine an der CPU nicht viel dran aufhängen. Gut, das waren also jetzt, sagen wir mal, CPU, Single-Threading, Multithreading, die GPU, je nachdem, was man damit machen will, vielleicht will man KI-Beschleuniger. Und die Effizienz hängt mehr vom Gerät als vom Prozessor ab. Das waren so mal die Grundeigenschaften. Man hat ja ganz oft den Eindruck, und das schreibt Florian ja auch oft, ähnlich teure Prozessoren sind ähnlich schnell. Also sagen wir mal, ein aktueller Intel Core Ultra 7, das sind ja so 1.500 € Notebooks, wo man die findet, ein bisschen drüber vielleicht noch. Der leistet dann auch ungefähr so viel wie ein AMD Ryzen 7 oder ein Apple M3, also ohne Max. Kann man das so grob sagen oder liege ich da völlig falsch?
Grob, ja. Wie gesagt, das hängt wieder im Detail. Das Problem ist halt, dass die tatsächliche, wirkliche CPU-Leistung, die man hat, eben vom thermischen Limit der CPU abhängt. Also es gibt ja diese TTP-Klassen. Die meisten Prozessoren, das sind so diese, die hinten das U oder das P als Kürzel haben, die sind so in der 15, 25 Watt-Klasse. Dann gibt's halt die stärkeren, das sind die H, die sind dann eher so Richtung 35, 45 Watt. Es gibt da halt keinen festen Wert. Das ist nicht wie bei Desktop-Prozessoren. Da gibt's halt klar, da gibt's die 65 Watt und die 95 Watt und die 125 Watt. Hier ist es so, die Notebook-Hersteller haben die Flexibilität und die Freiheit, eben auch zu sagen, wie ich baue hier ein ultraflaches, schickes Gerät. Da ist aber halt, wie gesagt, wenig Platz für einen Kühler drin. Also setze ich die CPU bei Dauerlast auf 15 Watt. Ne, da kann die eben Turbo auch mal kurz drüber. Und ein anderer Hersteller baut die exakt gleiche CPU in ein Gerät, was vielleicht einen halben, drei, fünf Millimeter dicker ist, wo halt ein bisschen mehr Platz ist für einen größeren Lüfter und sagt, nö, weil wir machen die mit 25 Watt, ne? Und das ist dann halt eben, das können dann eben auch mal mit der identischen CPU 30% Performance-Unterschied bedeuten und das ist dann schon, macht sich schon bemerkbar, ne? Ob ich jetzt so ein Videofile in 2 Minuten oder eben in Minute 30 oder so durch habe.
Okay, aber in der Größenordnung, würdest du sagen, ja, ist das so ungefähr, ja. Das heißt aber auch, dass da die Grenzen zwischen einem i7 heißt ja nicht mehr, Ultra 7 und einem genau. Ultra 5 verschwimmen können, ne? Wenn die TDP sehr unterschiedlich eingestellt ist. Also
richtig, also ich würde grundsätzlich, diese Bezeichnung ist in der Form wichtig, dass man, da gibt es ja Prozessordatenbanken von Intel und AMD, Ne? Also bei Intel ist das arc.intel.com, bei AMD ist das products.amd.com und dann gibt man dort das ein, diese Bezeichnung, weil die an der Bezeichnung selber kann man nichts ablesen. Man kann nicht ablesen, wie viel Kerne der hat, man kann nicht ablesen, wie hoch der taktet, man kann nicht ablesen, welche GPU da drin steckt. Also jetzt rein am Namen, sondern man muss diesen Namen da eingeben und dann kriegt man halt in diesen Datenbanken halt eben, der hat so und so viel Performance-Kerne, so viel Effizienz-Kerne, der taktet so hoch, da ist die GPU drin. Und anhand dieser Werte kann ich dann vergleichen untereinander. Natürlich kann es sein, dass es ein Gerät gibt. Also es gibt, ich kann jetzt die Namen auch nicht aus dem Kopf, aber es gibt bestimmt einen i5 und einen i7 oder einen Ultra 5 und einen Ultra 7, die beide die identische Kernkonfiguration haben und sich vielleicht nur im Takt um 200, 300 Megahertz unterscheiden. Aber wo in einem Gerät eben der i5 mit einem höheren thermischen Limit betrieben wird als in einem anderen Gerät. Und dann kann der i5 auch schneller sein als der i7. Ne?
Obwohl er billiger ist.
Obwohl er auf dem Papier billiger ist oder in Anführungszeichen auch schlechter ist. Ne?
Obwohl wir wissen ja auch nicht, ob die Listenpreise für die OEM-Hersteller wirklich immer so gelten. Da gibt
die
es ja auch.
Definitiv nicht. Ja. Das geht nach Stückzahlen.
Ja, ja. Da beklagen sich ja auch kleinere Hersteller immer wieder über die monströsen Rabatte, die die Großen kriegen und so. Aber die Welt ist halt böse. Aus Kundensicht heißt es halt nur, man muss wirklich genau aufs Gerät gucken und ja. Kannst du denn ganz grob sagen, wie viel Kerne es denn sein müssen? Kann man das so einschätzen anhand deiner Messung, dass man so sagt, ich will jetzt eigentlich eine gute Leistung haben und das Gerät will ich auch ein paar Jahre benutzen? Kann man da sagen, ja, ich brauche, was weiß ich, die Dinger haben jetzt zum Teil 20 Kerne und andere nur 4. Kannst du da eine ungefähre Richtschnur geben?
Also früher war das sehr einfach, wo es noch nicht diese Hybridprozessoren gab. Da konnte man halt sagen, mit dem Quad-Core oder dem 6-Kerner, das funktioniert so nicht mehr, weil man kann diese Prozessoren nicht mal anhand der Kerne unbedingt vergleichen, weil die halt, wie gesagt, unterschiedlich schnell sind. Deshalb habe ich es aus den Messwerten, die ich jetzt hier ermittelt habe, auf die Thread-Anzahl guten Pi mal Daumenwert. Also ich sage immer so, oder nach meiner Meinung nach sollte man eben drauf schauen, dass die CPU 12 Threads hat. Das kann halt eben, wie gesagt, ein klassischer 6-Kerner sein mit SMT, ne? Also das, was Intel also auch als Hyper-Threading bezeichnet, also dass die Kerne 2 Threads zugleich ausführen können. Dann wäre man, wie gesagt, bei einem 6-Kerner, was dann 12 Threads sind. Oder man kann aber eben auch bei Intel, ne, einen Prozessor nehmen, der 2 Performance-Kerne hat, also 2 sehr schnelle Kerne mit SMT jeweils und 8 Effizienzkerne, die eben kein SMT können, die aber langsamer sind. Dann kommt man eben auch auf diese 12 CPU-Threads. Das können auch 10 sein, wenn man nicht ganz so viel Anforderungen hat. Wenn man aber weiß, ich mache stundenlange Rendering-Sessions, dann kann es natürlich auch eine stärkere CPU sein.
Und du würdest wirklich sagen, 2 P-Kerne bei Intel reichen aus und würdest nicht 4 P-Kerne empfehlen?
Das kommt auf die Anwendung drauf an. Das ist jetzt erstmal so die grundsätzliche Aussage gewesen, okay. Wenn man halt, sag ich mal, im Office-Bereich unterwegs ist. Also Office-Bereich nicht nur auf Textverarbeitung, sondern eben auch Foto, Video und so weiter. Also jetzt nicht professionell, aber eben für Heimnutzer. Wenn man natürlich Spiele nutzt, da gebe ich dir recht. Da sollte man schon P-Kerne nehmen, weil die einfach höher takten und es ist ja auch das Problem, dass diese Kerne ja die Threads springen ja, also die Software-Threads springen ja, werden ja über verschiedene Kerne immer mal hüpfen die rum, damit auch die thermische Belastung nicht immer an einer Stelle ist. Und bei Spielen kommt es halt einfach immer auf Takt an und auf Cache. Ne? Und diese E-Kerne zum Beispiel haben ja auch weniger Cache als die großen. Und Spiele, ne, die profitieren einfach davon und deshalb bei einer Spiele, also wenn ich jetzt ein Gaming-Notebook holen würde, würde ich auch schauen, dass ich eher Richtung 6P-Kerne gehe. Ne?
Okay.
Werbung. Außerdem bei Heise.
Herzlich willkommen zu Weekly, dem Nachrichtenpodcast der deutschen MIT Technology Review.
Unser Nachrichtenpodcast Weekly soll Neuigkeiten aus Technik und Wissenschaft einordnen. Ich bin Jenny Lepies und Host des Podcasts. Zusammen mit meinen Kolleginnen und Kollegen aus der Redaktion besprechen wir aktuelle Fragen. Ist das wirklich der neue Supraleiter, der alles verändern wird? Wie wollen Forscher KI verbessern? Und was bedeutet diese neue Batterie für Elektroautos? Innerhalb von etwa einer halben Stunde bereiten wir für euch 2 Nachrichten auf. Zum Ausstieg gibt es stets unseren Tipp der Woche. Das kann ein Buch, ein Film, eine Serie oder auch ein anderer Podcast sein. Am Ende der Folge seid ihr auf jeden Fall immer etwas schlauer. Das Weekly erscheint immer mittwochs.
Dann schauen wir jetzt mal detaillierter auf diese verschiedenen Kernsorten. Du hast es schon angesprochen, hybride Prozessoren haben wir jetzt. Das heißt, die CPU-Kerne da drin sind nicht mehr alle gleich. Es gibt starke und schwache Kerne oder starke und effiziente. Also Pi für Performance hat sich eingebürgert und E für Efficiency Cores. Also P- und R-Kerne, was bringt das überhaupt genau?
Also es hat mehrere Vorteile, nicht immer unbedingt für den Kunden, weil die Hersteller natürlich das aus ihrer Warte sehen, aber zum einen kann das effizienter sein, ne? Also man kennt das ja von den Smartphones, da ist das ja schon seit vielen Jahren üblich bei Smartphone-Chips, dass man halt, wie wir es vorhin auch schon angedeutet hatten, die P-Kerne halt nur für die interaktiven Sachen nutzt, also wo man eine Nutzerinteraktion hat, wo man sofort eine Reaktion haben möchte.
Und also niedrige Latenz könnte man
genau,
auch sagen.
Genau, niedrige Latenz. Ne? Wenn ich jetzt eben, wie gesagt, auf den Webseitenlink draufklicke, dann will ich halt, zack, dass die neue Webseite offen haben. Und zum Beispiel der Virenscanner oder irgendwelche, weiß ich nicht, Hintergrunddienste, die kann man ja auf die langsamen E-Kerne packen. Die sind dann eh meistens nicht voll ausgelastet und die brauchen dann einfach bei Dauerlast viel weniger Energie als diese großen Kerne, also die auch physisch groß sind, die viele Transistoren haben, die viel Platz wegnehmen. Und diese E-Kerne sind ja eben, wie ich schon angedeutet habe, kleiner, brauchen halt weniger Platz auf dem Die und das ist natürlich aus Herstellersicht gut. Ne? Ein kleinerer Chip ist halt einfach günstiger in der Fertigung. Und die
Das heißt, ich kann also von den E-Kernen kann ich sozusagen mehr nebeneinander packen auf die gleiche Chipfläche als von den P-Kernen.
Richtig. Und für die Multithreading-Leistung ist das sogar besser, wenn man viele kleine Kerne hat, als weniger große, die leistungsfähiger sind, weil einfach die Effizienz besser ist und auch die Leistung pro Die-Fläche, also eine ganz ungewöhnliche Größe, wenn man die mal mit reinnimmt, dann sind die E-Kerne bei Multithreading einfach besser, weil man einfach viel mehr drunter drauf kriegt in der gleichen Fläche.
Aber
man braucht ja trotzdem immer noch die P-Kerne für diese Schwuppdizität.
Ja. Okay, und da gibt's ja große Unterschiede mittlerweile. Also Intel hat das ja vor 2 Jahren ungefähr angefangen mit den Hybridkernen bei x86. Du hast es ja schon erwähnt, die Smartphone-Chips können das schon seit, ich sag immer schon fast Jahrzehnte, aber also bestimmt 7, 6, 8 Jahre, wenn das sein. 10 Jahre sind das. Ne? Das sind die ARM-Cores, also die auch Apple ja verwendet. Fangen wir erstmal damit an, du hast jetzt P&E-Cores bei Intel genannt. AMD hat das ja jetzt erst seit kurzem und macht das aber grundsätzlich anders. Das heißt, glaube ich, Zen 4C und Zen 4. Kannst du den Unterschied erklären?
Ja, das ist ein bisschen komplexer, aber bei Intel ist es so, die haben mit Alder Lake, also der 12. QI-Generation, angefangen, Hybrid zu bauen. Gut, es gab mal diesen Lakefield davor, den schweigen wir jetzt mal tot. Der hat sich ja nicht so richtig durchgesetzt.
Nee.
Die Profis wissen, was gemeint ist. Dafür haben sie, für die P-Kerne haben sie einfach ihre, ne, die sie vorher auch schon bei den QI-Prozessoren davor haben, einfach weiterentwickelt. Ne, das waren die Golden Cove-Kerne. Und für diese schwachen Kerne haben sie quasi, was ganz früher mal mit Atom anfing und dann diese Pentium J und E waren, die haben sie massiv aufgebohrt, ne? Also mit das Frontend verdoppelt und viel mehr Ausführungseinheiten gepackt, aber immer noch, dass sie sehr, sehr kompakt sind, die Kerne. Ne? Während AMD hingegen wählt eine andere Strategie. Bei AMD ist es so, da sind die Zen 4C-Kerne, also die Kompaktversion, und die Zen 4, die normalen, von den Recheneinheiten intern exakt gleich aufgebaut. Ne? Die haben das gleiche Frontend, die haben die gleichen Ausführungseinheiten. Aber AMD verwendet für das Design, also die Baupläne, wie es dann tatsächlich im Halbleitermaterial umgesetzt wird, andere Libraries, die auf niedrigeren Takt optimiert sind. Also das bedeutet, diese Zen 4-Zerne können gar nicht physikalisch so hoch takten, weil dann irgendwelche Abstände viel zu klein sind. Ne? Und dadurch brauchen sie weniger Strom und viel weniger Platz.
Ne, die haben aber auch kleinere Caches, ne, manche.
Ja, das ich glaube, die Caches sind auch gleich.
Okay. Ah ja, ich dachte, die hätten immer noch, irgendwo haben sie noch ein bisschen gespart, aber funktional sind die
funktional
identisch.
Funktional sind
ne?
sie aber identisch. Das ist bei genau. Intel ist ja das dann ein Problem. Können wir vielleicht später auch noch drauf eingehen, weil die eben nicht identisch sind. Ne?
Wieso, was heißt Problem? Also was passiert dann?
Naja, das Problem für die Betriebssysteme ist ja, vor allem Windows ist ja immer noch, stammt ja aus einer Zeit, da gab es halt entweder nur einen einzigen Kern oder alle Kerne waren gleich. Und das Thema ist ja schon seit vielen Jahren gar nicht mehr so. Auch gar nicht bei Hybrid, sondern die Prozessorkerne takten auch schon unterschiedlich schnell. Ne? Also es gibt schon bei AMD ganz lange, dass es halt selektierte Kerne gibt. Gibt es bei Intel genauso. Die nennen das dann Thermal Velocity Boost und Turbo Boost 3.0 Max, dass es halt Kerne gibt, die extra hochtakten können und andere, die nicht ganz so hoch. Und das muss das Betriebssystem, also der Scheduler vom Betriebssystem, muss ja wissen, welche Anwendung packe ich wohin. Ist das vom vorherigen Beispiel, ist das ein Virenscanner, den kann ich auf so einen langsamen Kern packen? Oder ist das jetzt gerade der aktive Spiele-Thread, der muss auf den schnellsten P-Kern?
Okay.
Und das ist halt kompliziert. Und deshalb hat Intel zum Beispiel auch den sogenannten Thread Director eingebaut, ne, damit der dem Betriebssystem, also der analysiert wirklich auf ganz tiefer Ebene die einkommenden Befehle, also wirklich die x86er-Befehle von den einzelnen Threads und merkt halt, okay, bei dem Thread 1 jetzt, das ist jetzt irgendwie meinetwegen so eine Videoanwendung, da kommt jetzt AVX-Befehle rein, das ist also sehr hoch priorisiert. Und bei dem anderen, da kommen nur irgendwelche Integer-Schleifen, ne, das ist dann, das können wir da niedrig priorisieren. Und diese Information gibt der Thread Director an den Scheduler und damit kann...
Von Windows an den Windows-Scheduler. Oder Linux
halt. Linux kann seit Kernel 5.18 das auch auswerten. Und die endgültige Entscheidung trifft immer der Scheduler vom Betriebssystem, ist ja logisch, ne, weil die Software muss entscheiden, was wohin kommt. Aber es ist ein Hilfsmittel, ne? Weil an der Anfangszeit gab es da echte Probleme, dass dann Spiele gar nicht starteten mit den E-Cores oder dass Programme nur auf den E-Cores liefen, obwohl sie eigentlich Multithreading-Leistung oder
wollten. Ne? Ich wollte nur ein paar Beispiele für Probleme. Okay. Also es gibt Probleme, ich verstehe es. Aber mittlerweile scheint es ja eigentlich, zumindest unter Windows 11 und modernen Betriebssystemen, läuft es ja meistens relativ gut, obwohl es so adaptiv geregelt wird.
Ja. Es sind nur Spezialprogramme, die Probleme machen. In der Regel diese Standardsoftware, da funktioniert das einfach, weil einfach die Softwareentwickler sich gar nicht darum kümmern, sondern das dem Betriebssystem überlassen, so wie es ja auch gedacht ist. Und das Betriebssystem kann halt mit den Hybridprozessoren heutzutage umgehen. Und wie das dann intern technisch läuft, hat einen als Anwender interessiert das einfach niemanden.
Du hast schon gesagt, AMD hat und Intel haben diese selektierten, sehr hochtaktenden Kerne. Ein anderes Beispiel, was jetzt mit Mobilprozessoren nichts zu tun hat, ist ja bei AMD das mit diesem aufgestapelten Cache, also wo dann eben ein Prozessor mehrere Chiplets hat, aber nur auf einem ist der super große Cache. Das heißt, auch das ist ja ein Unterschied zwischen den Kernen. Der soll ja natürlich tunlichst einen Kern nutzen, der auch direkt diesen Cache angebunden hat, weil wenn der immer über die Querverbindung auf den Cache zugreift, dann nutzt es alles gar nichts. Da hatten wir ja auch schon mal Probleme bei manchen Spielen, was dann aber weggepatcht werden konnte. Jetzt hat Intel bei der allerneuesten Generation Core Ultra ja noch eine zweite Sorte E-Kerne eingeführt. Wofür sind die denn überhaupt gut? Also noch effizientere Effizienzkerne.
Genau. Das hat eigentlich, es hat was mit Effizienz zu tun, aber nicht so, wie man sich im ersten Moment vorstellt, dass sie jetzt irgendwie noch anders aufgebaut sind, sondern das sind identisch aufgebaut zu den normalen E-Kernen, aber bei den Core Ultra oder auch Meteor Lake, wie der Codename dafür ist, hat Intel den Aufbau komplett geändert. Ne? Bisher hatte Intel immer oder weitestgehend monolithische Chips. Also es gab einen großen Chip, wo eigentlich alle Funktionen drin war. So ganz richtig ist das auch nicht, weil bei Mobilprozessoren war quasi der I/O-Teil immer schon quasi der Chipsatz, der einfach bloß in das Package reingewandert ist.
Okay.
Aber jetzt haben sie quasi ein Chiplet-Design, so wie es AMD bei Desktop ja schon länger hat, nur in einer anderen Form und zwar noch komplexer.
Klar, ist ja Intel, das also ja, wenn Intel was genau macht, dann muss es ja unbedingt kompliziert sein. Richtig, genau.
Sie haben halt einen Base-Die, also so einen Träger und da drauf sitzen dann, ich glaube, 5 verschiedene Chips. Ne? Also ein SoC-Die, das ist quasi, wo die, der ist eigentlich, das SoC ist quasi immer an. Ne? Das ist so der Verbindungsteil, da ist der Speichercontroller drin, da sind die Media Engines drin für Video, komme ich gleich noch dazu. Dann diese Low-Power-E-Cores. Und noch ein paar andere Funktionen. Und dann gibt es halt das CPU-Die. Das sind halt die klassischen CPU-Kerne drin, ne? Die P-Kerne und die vielen E-Kerne. Dann gibt es noch ein GPU-Die. Da ist dann halt die Grafik drin, also nur die reinen Shader, also was nur für 3D eigentlich notwendig ist. Und dann hat man noch ein I/O-Die, wo es noch ein paar Schnittstellen mehr gibt, die aber eigentlich auch schon im SoC-Die drin sind. Ich hoffe, ich habe jetzt nichts vergessen, aber das...
Ne, es reicht ja so ungefähr. Ja.
So ungefähr, genau. Und jetzt zum eigentlichen Beispiel. Angenommen, man spielt jetzt ein Video ab, ne?
Ja.
Ganz normal, ein Video und Vollbild guckt man sich gemütlich auf der Couch an mit einem Laptop irgendwo im Hotelzimmer oder so. Dann reicht es aus von der CPU-Leistung, dass diese Low-Power-E-Cores in dem SoC aktiv sind. Mhm. Die Media-Engine, die in dem SoC drin ist, also muss gar nicht die GPU, also die Shader müssen dafür gar nicht laufen. Also diese Video-Dekodierung übernimmt da diese diese Video, die Media Engine, und alle anderen Tiles können abgeschaltet werden.
Also die kompletten Chiplets sozusagen. Genau. Sie können dann schnarchen. Ja.
Genau, das GPU-Die, das CPU-Die. Und das spart natürlich Energie, ne, wenn die einfach komplett abgeschaltet sind. Und das ist der Hintergrund, warum Intel diese Low-Power-E-Cores da reingebaut hat. Also zumindest die Idee dahinter, ob das funktioniert, muss man mal schauen. Dass halt für viele Aufgaben gar nicht dieses große CPU-Die angefeuert werden muss.
Okay. Und aber Nachteile konntest du dadurch jetzt nicht entdecken. Also diese ganze komplexe Regelung, die wir vorhin angesprochen haben, die ist im Prinzip, kann die P-Cores, E-Cores und Spezial-E-Cores und P-Cores mit Extra-Cache und so weiter. Also dass die Systeme kommen tatsächlich damit klar.
Ja, wir haben das jetzt noch nicht, also Meteor Lake ist noch relativ frisch, also wir haben uns das dann noch nicht intensiv angeschaut, also jetzt im normalen Betrieb merkt man davon nicht, dass da irgendwas klemmt oder so. Die Frage ist halt zum Beispiel aber, angenommen, er würde jetzt ein Spiel laufen lassen, wären dann auch die Spiele-Threads diese Low-Power-E-Cores mit zugenutzt, weil man muss sich ja klar sein, die liegen halt auf einem anderen Chiplet und dadurch ist einfach die Latenz länger als zu den anderen E-Cores, die in dem CPU
okay. mit drin. Aber du hast ja erwähnt, dass für die Spiele vorwiegend die P-Cores wichtig sind. Und
ja, aber wenn man halt nur zwei P-Cores hat, dann werden auch E-Cores mitgenutzt bei Spielen. Da
okay.
Kann ich drum rumkommen. Ne?
Und dann aha, Frage, siehst du? Da war meine Frage vorhin mit den vier P-Cores gar nicht so schlecht.
Genau, dann ist eben aber die Frage, wie ist das in der Praxis? Also da fehlt mir jetzt noch der Einblick, da müsste man halt viel länger forschen. Man müsste halt gucken, Tools finden, um die auszulesen, ne? Was läuft.
Aber wo? Ein Core Ultra Notebook mit separater Grafik, also ein spieletaugliches Notebook, hatten wir ja jetzt noch gar nicht. Gibt's, glaube ich, auch im Moment noch gar nicht, ne?
Will ich mich nicht zu äußern. Das ist was für Florian. Also da habe ich nicht den Überblick, welche da jetzt.
Ich würde mir gerade keins einfallen, weil die Meteor Lake, also diese Core Ultra der ersten Generation, die takten ja eh nicht sonderlich hoch. Vielleicht, also zur zweiten Jahreshälfte erwarten wir einige da reden wir gleich noch drüber. Genau. So. Und jetzt würde ich das gerne mit den E-Cores aber so langsam mal zum Ende bringen. Aber es gibt natürlich sozusagen ein ganz entscheidendes Produkt, wo das wichtig ist. Du hast sie schon erwähnt, diese N100, Alder Lake N. Das sind ja die Billigprozessoren. Die haben dann gar keine P-Cores, sondern nur die mumpsigen E-Cores und auch nicht sehr viele davon. Du weißt ja, ich habe schon viele Mini-PCs mit Intel N100 getestet. Ich finde die faszinierend, dass man mit so wenig und so billig schon so ein PC bauen kann, der eigentlich ganz gut funktioniert. Was sagen deine Messungen dazu, zu diesen komischen N100? Also kann man damit leben oder ist das eigentlich, würdest du sagen, wer zu viel spart, kauft doppelt?
Also man muss das ein bisschen trennen. Im Multithreading sind die gar nicht so übel, weil die halt, wie ich vorhin schon gesagt hatte, weil man da relativ viele reinpacken kann. Also bei den Spitzenvarianten stecken, glaube ich, sogar 8 E-Kerne da drin. Ne?
Ja, das ist dieser berühmte Core i3 N300, der dann i3 heißt, was aber eigentlich gut für NAS, es kommen jetzt die ersten NAS, aber das jetzt schweife ich schon wieder ab. Die kommen jetzt und da ist es natürlich cool, weil für NAS möchte ich, da reichen mir diese kleinen Kerne und ich habe jetzt bis zu 8. Ich kriege halt nicht richtig viel RAM dran an das Ding, aber egal. Also da verstehe ich es, aber beim Notebook finde ich es tatsächlich, ehrlich gesagt, ein bisschen eine Mogelpackung, das Core i3 zu nennen. Na, aber
ich finde, das Problem ist, mal von der Mogelpackung weg, ich finde es einfach, jetzt mal ganz hart, die Käufer werden halt permanent verarscht bei Prozessorbezeichnungen. So, also vor allem im Mobilbereich. Also ich hatte mich davor auch nur so schon mit beschäftigt, aber für den Artikel habe ich mich halt richtig reingefuchst und gemerkt, wie viel einfach da läuft, wo ein normaler Mensch einfach völlig in die Irre geleitet wird. Ne?
Ja.
Und der Core i3 ist einfach so ein Beispiel. Das ist halt kein Core. Ne? Da ist kein
P-Kern da. Genau. Ne? Man würde ja bei einem aktuellen Prozessor erwarten, dass er dann eben auch aktuelle Leistung kann und die sind da weit von weg, ne? Ohne P-Kern.
Genau. Wie gesagt, um zum Thema mal zurückzukommen, also bei Multithreading sind die gar nicht so übel. Da haben diese 8 E-Kerne ungefähr die Performance von 4 Zen 2 Kernen, um mal das Ryzen-Äquivalent zu finden. Ne?
Ja gut, Zen 2 ist jetzt wie alt?
2019, also
okay, ne? Hat jetzt auch 5 Jahre auf dem Buckel sozusagen.
Ne, genau, aber aber natürlich mit viel weniger Energiebedarf, muss man ja auch wieder sehen.
Okay,
ne?
Na gut, für Notebook.
Und viel kompakter, ne? Das ist halt, muss man schon mal, das ist ja der Hintergrund dahinter, ne? Dafür finde ich es gar nicht so schlecht. Wenn man natürlich Single-Threading anguckt, ne? Da wird's natürlich dunkel, ne? Bitter, weil da sind die halt 30-50% langsamer. Das, was halt eben wir als P-Kerne bezeichnen, jetzt mal herstellerübergreifend, also Apple, AMD mit eingeschlossen, da sind die halt eher so Richtung 8 Jahre, ne? Also das ist dann halt...
Aber da sind wir ja wieder bei den Leuten, die meinen, man kann den Raspi als Desktop-Ersatz nehmen. Also
wenn man muss sich dann selbst geißeln will, klar, immer gerne. Also man kann sich auch...
Wenn man Nerven auch, aus Stahl hat.
Man kann auch ein Pentium 4 noch nutzen, ne? Also kann man alles machen, aber ist halt die Frage, will man's, ne?
Ja, okay, also... Das ist dann für sehr genügsame, kann man das machen, aber schön ist das nicht. Also dann kann man eigentlich auch ein älteres Notebook weiter nutzen. Ja, also
jetzt für reine Texteingabe oder mal ein Video bei YouTube abspielen, klar. Aber da, wenn man jetzt schon einen Rechner hat, der noch funktioniert, dann würde ich jetzt sowas nicht extra dadurch ersetzen. Ne? Dann lieber noch ein, zwei Jahre länger sparen und dann einen Prozessor, der schneller ist, mitkaufen.
Alles klar. Jetzt springen wir mal zur ganz anderen Seite des aktuellen Notebook-Prozessor-Leistungsspektrums zum Apple M3. Der hat ja nun, wie schon erwähnt, Kerne mit einer anderen Mikroarchitektur, ist halt nur für macOS gedacht. Und Windows läuft da ja nur mit Verrenkungen drauf. Er kann ja x86 auch emulieren, interessanterweise. Aber was ist denn jetzt das Besondere am Apple M3? Also manche Leute denken, das ist ja überhaupt der tollste Prozessor der Welt und schneller als alles, was auf dem Markt ist. Kann man das so sagen?
Für das, wie er ausgelegt, er ist schon gut. Also man kann ihn nicht schlecht reden. Ne? Der ist schon schick designt. Der ist verwendet natürlich auch bei TSMC den aktuellsten Prozess. Oh Gott,
TSMC. Ja, das ist ja auch gut so. Ne? Ich meine, das ist ja das Problem von AMD und Intel, dass sie das nicht machen. Ne?
Genau. Ja. Ne? Und da sind sie halt einfach, da haben sie den Vorteil, sie können halt kleiner bauen, also sie können mehr Recheneinheiten auf gleichem Platz unterbringen, ne, weil die Strukturgrößen kleiner sind. Mhm. Oder eben sie können auch die gleiche Leistung bei geringerem Energiebedarf oder eine höhere Leistung bei vergleichbarem Energiebedarf.
Nee, mir ging es jetzt erstmal nur um die Performance einfach.
So, genau. Weil was halt krass ist, wenn man da reinschaut in dieses Kerndesign, wobei das Apple nur so halb offen legt, ne? Also da muss man sich so aus Seiten was zusammensuchen, wo Leute sehr detaillierte Messungen durchführen und dann denken, das müsste jetzt so und so sein. Mhm. Die sind halt intern unfassbar breit aufgebaut. Also die haben viel mehr Ausführungseinheiten, als das bei AMD und Intel ist. Und vor allem das Frontend ist halt viel.
Ja.
Ist einfacher, weil ARM-Befehle einfacher sind und ist dadurch weniger komplex und frisst halt weniger Strom und hat halt mehr Durchsatz, um es mal ganz kurz zusammenzufassen. Und wie gesagt, durch den besseren Prozess schafft es halt Apple eben mit ungefähr 1 GHz weniger Leistung, die gleiche Single-Threading-Performance wie Intel hinzukriegen.
Okay.
Ja, das ist ja schon, also die IPC, wie wir es auch nennen, die Instruction per Cycle, sind halt bei den M-Prozessoren von Apple ist sehr gut. Das muss man mal so ungelogen feststellen.
Die sind auch besser als alle anderen im Moment, ne?
Ja, also die absolute Performance spielt auf dem Level wie die schnellsten Intel-Chips, ne? Im Single Thread beim Cinebench.
Ja.
Aber wenn man jetzt das auf den Takt normiert, sind sie ja deutlich besser.
Okay, nein, mir ging es jetzt erstmal, also von der Performance her ist es so, liegen sie ungefähr gleich auf mit den aktuell schnellsten Intel-Prozessoren für Single Threading und wie ist es beim Multithreading?
Beim Multithreading sieht's halt anders aus. Da sind die halt deutlich besser, weil die einfach effizienter sind. Ne?
Mhm. Also das heißt, die können für ihre TDP, da holen die sozusagen mehr raus.
Da laufen die x86er Prozessoren eher in ihr thermisches Limit rein und können dann halt nicht mehr so hoch takten, ne? um dann die Performance zu liefern.
Bei der Effizienz liegt Apple sozusagen unendlich weit vorne im Moment immer noch.
Ja, das ist halt der TSMC-Vorteil, weil sie halt den aktuellen Prozess haben und die anderen beiden nicht. Ne? Wenn jetzt zum Beispiel Intel und AMD, mal rein virtuell ausgedacht, eben jetzt einen TSMC N3-Prozessor hätten, wird der Unterschied deutlich geringer ausfallen. Ne?
Naja gut, darum geht's ja nicht. Aber also hätte, wenn sie wollte,
genau.
Ja. Apple liegt halt da auf jeden Fall vorne. Das heißt, Single-Threading ist der Unterschied nicht sonderlich groß bei Multithreading. Dreht der M3 sehr auf. Also sehr, sehr gutes Ergebnis. Wir haben ja auch diese lüfterlosen Designs. Die haben ja auch bei Apple eben MacBook Air ohne Lüfter. Das gibt es ja auf der x86-Seite so im Moment gar nicht, wenn ich es richtig verstanden habe, sondern dann sind es deutlich schwächere Prozessoren, wenn es lüfterlos ist. Gibt sowieso ja nur wenig Auswahl. Ja. Das heißt, hier kann man schon verstehen, warum Apple von Intel genervt war und eigene Prozessoren designt hat, wenn man da so viel besser liegen kann.
Ich sag mal so, die sind ja nicht doof, die kriegen ja vorab, ne, wie es lang geht. Und ich meine, dieses, was wir erst im Nachhinein dann rausbekommen haben mit diesem 10-Nanometer-Fiasko bei Intel, das wusste Apple natürlich wahrscheinlich schon viel früher, weil sie natürlich Kunde von Intel waren und natürlich gesagt gekriegt haben, also die Hersteller müssen ja wissen, was in 2-3 Jahren kommt, grob, damit sie ihre Geräte entsprechend designen können, ne, oder anfangen zu entwickeln. Und wenn halt dann eben der CPU-Hersteller sagt, ne, wir peilen so ein Powerbudget mit der Leistung an, und dann denkt Apple so, ja, aber da habt ihr doch jetzt 3 Jahre lang nichts, wird ja nichts besser, dann kann ich schon verstehen, dass sie dann irgendwann sagen, guck mal, wir haben ja eine eigene Smartphone-Chip-Abteilung, wir skalieren das Ding einfach hoch und ja, was sollen wir dann noch extern einkaufen, ne?
Ja, du hast es gerade erwähnt, Ausblick, Roadmap. Ich würde eigentlich gerne mal einen kleinen Ausblick noch wagen. Du hast ja jetzt eine Momentaufnahme gemacht von dem, was jetzt halt lieferbar ist im Bereich der Mobilprozessoren. Das ist ja schon eine Riesenpalette. Aber wir wissen ja, dass dieses Jahr noch einiges passieren soll. Vielleicht, wenn diese Folge erscheint, dann kann es sein, dass schon was passiert ist, nämlich ein weiterer ARM-Prozessor auf dem Markt, diesmal für Windows. Vielleicht wissen es manche Zuhörerinnen und Zuhörer. Microsoft und Qualcomm quälen sich im Grunde seit 10 Jahren damit, Windows on ARM, so nennen wir es ein bisschen, zum Fliegen zu bringen. Das gibt es eigentlich schon länger. Diese Windows RT-Tablets gab es mal, also mit waren, glaube ich, immer Qualcomm-Chips im Wesentlichen. Qualcomm ist ja auch führend bei Smartphone-Prozessoren mit den sogenannten Snapdragon-Chips. Das sind eben auch ARM-Designs. Also kann man grob sagen, ähnlich wie ein Apple M. Und die bisherigen Qualcomm-Chips für Notebooks waren aber immer krötenlahm. Die waren lüfterlos, muss man sagen, aber echt lahm. Und dann kam noch der Nachteil, dass bei Windows, anders als bei Apple, macOS, das mit diesen Legacy-Anwendungen nicht so gut funktioniert. Dass dann mittlerweile können die auch 64-Bit x86. Also es sind jetzt einige Voraussetzungen erfüllt. Worauf ich hinaus will, ist, wir warten alle auf diesen Snapdragon X Elite. Der soll jetzt angeblich super krass sein und sogar so toll wie der Apple M3. Aber wir haben ihn halt noch nicht in den Fingern. Das heißt, da redet jetzt Qualcomm seit 2 Jahren bald schon von, naja, 1,5 Jahren. Was hältst du davon?
Na, ich bin da sehr gespannt drauf, weil, wie du schon sagtest, das ist seit Jahren am Köcheln, und das, was wir immer an Geräten hier dann da hatten, war erstens sehr, sehr teuer und halt extrem langsam, und teilweise halt die ersten Generationen, da lief dann auch noch nicht mal ein 3D-Mark oder so, ne, wo ich mir dann denke, und sowas verkauft ihr dann halt für über 1.000 Euro. Das ist halt, das passt einfach nicht zusammen, ne, und jetzt versuchen sie es halt wieder mit ganz viel Werbetamtam, meinetwegen auch berechtigt. Das wird sich dann zeigen, wenn wir es haben. Wir haben ja schon vorab Benchmarks, die sind da auch schon drin. Da sieht das relativ gut aus. Also sie sind nicht jetzt ganz oben, also über Apple, aber schon auf dem Level wie der M3 grob. Die Frage ist halt, wie sehen denn die Geräte aus? Ne? Wenn die es dann wieder verkacken, dann hilft auch der beste Chip nix.
Ne? Und Treiber. Wir hatten ja damals bisher auch so Treiberprobleme, dass dann irgendwie entweder Treiber für bestimmte Zusatzgeräte gar nicht lieferbar waren in der ARM-Version, was ich auch irgendwie nicht mehr nachvollziehen kann. Aber was ja noch viel schrecklicher war, dass ja sogar diese internen Grafiktreiber irgendwie kaum jemals upgedatet wurden, was ja nun für Spieleperformance, und ich erwarte ja auch eigentlich bei KI, dass da noch relativ viele Patches nötig sind. Da hat sozusagen Qualcomm bisher keinen besonders guten Track Record, was da bisher so gelaufen ist. Also das wird man sich genau angucken müssen. Das heißt, also wir müssen die Geräte abwarten. Ne?
Ja, und es ist halt weniger, es wird ja immer so von vielen Leuten irgendwie so, ja, da ist jetzt ein Apple-Konkurrent, das ist aber kein Apple-Konkurrent, weil Apple baut weiter einfach seine Geräte mit seinen Prozessoren. Da viel eher müssen sich da aus meiner Sicht AMD und Intel Sorgen machen, sollte das abheben, ne, wie gesagt, unter Vorbehalt, weil das ja eben dann in diese klassischen Geräte reinkommt von den etablierten PC-Herstellern, wenn sich das durchsetzen sollte. Ne? Und dann ist das halt eben die Frage, kann das eben AMD und Intel signifikant Marktanteile bei den großen komplett Notebook-Herstellern abnutzen oder nicht.
Na gut,
aber es wird halt immer noch so sein, also klar, Microsoft und so hat glaube ich auch ein Office für ARM und so weiter inzwischen, aber es gibt halt, ich denke mal, die Großteil der Software wird halt im Emulationsmodus laufen und dadurch hast du halt automatisch einen Performance-Nachteil.
Ja, wobei ich denke, die hatten jetzt auch zu den Ankündigungen gehörte auch, dass eben Google Chrome, der Browser, in einer nativen ARM-Version sozusagen jetzt für Windows verfügbar sein soll. Dann zeitgleich mit den Geräten. Das ist ja auch schon wichtig. Heute arbeitet man ja doch viel im Browser. Und wir haben es jetzt vorhin gar nicht erwähnt. Du hattest es ja implizit mit der Media Engine. Die wird natürlich immer wichtiger. Wir sehen uns ja auch gerade hier in einem Video-Client im Browser, obwohl wir das hier ja als Audio-Podcast machen. Aber wenn man so denkt, das war ja Teams, ne, was ja viele Firmen jetzt bei Corona genutzt haben, das war ja sicherlich ein Treiber dafür, Notebooks auszumustern, weil so die älteren Dual-Core, sag mal jetzt hier Core i6000 oder so, die ja eigentlich keine schlechten Prozessoren waren und lange ausreichten, mit diesen Videoanwendungen Multimedia von der Klippe fielen im Grunde. Also gingen ja vielen Notebooks völlig die Puste aus. Also da kann schon was gehen, aber dazu müssen halt die Treiber und sowas, das muss halt alles passen und auch der Preis muss passen. Und wo ich sehr gespannt bin, ist, da hat sich ja Qualcomm die ganze Zeit drum rumgelogen, die bisherigen lahmen Snapdragons, die waren ja alle lüfterlos. Das war ja schon mal ein Vorteil, wenn man das wirklich möchte. Hier drucksen sie jetzt rum und wir werden sehen, eben ob jetzt die wirklich tollen, superschnellen Designs mit dem neuen Snapdragon X Elite, die es dann wirklich mit dem Apple oder im Großen aufnehmen können, ob die dann auch noch lüfterlos sind. Vielleicht gibt es beides, ne?
Ich denke, dass sie verschiedene Varianten bringen werden. Genauso wie das, ich meine, das macht ja AMD und Intel genauso. Die haben halt von irgendwelchen 5-Watt-Dingern hoch bis 50 Watt halt eben verschiedene Modelle im Angebot. Und genauso wird das Qualcomm jetzt vielleicht nicht in dieser Breite am Anfang, aber genauso machen müssen, weil ich glaube, die Mehrzahl der Standard-Notebook-Designs sind eben auf diese 25 Watt oder 35 Watt ausgelegt.
Okay.
Und mit Lüfter halt einfach.
Ja. Wir werden sehen. Also auf jeden Fall gut und tritt AMD und Intel ein bisschen in den Hintern, dass es zügiger geht. Intel hat ja einen großen Tritt mit den Ryzen Mobile von AMD vor einigen Jahren bekommen. Jetzt haben wir im Moment ein bisschen das Gefühl, oder ist das auch dein Gefühl, dass AMD so ein bisschen sich schwer tut im Moment? Das sind ja sehr ordentliche Prozessoren, die Ryzen, aber irgendwie so viele neue Designs sind jetzt nicht mehr so gekommen im letzten halben Jahr, ne?
Kann vielleicht als Stückzahlen liegen. Ne? Ich denke mal, beim Notebook ist ja immer noch eine reine, also jetzt mal Apple außen vor gelassen, eine Intel-Domäne. Ne?
Ja.
Noch viel stärker, als das, glaube ich, im Desktop ist. Das ist halt schwer, da reinzukommen, glaube ich. Das macht es ja auch für Qualcomm schwer. Ne? Aber wie gesagt, AMD ist ja dran und war ja zum Beispiel mit den KI-fähigen Prozessoren schneller als Intel. Waren sie früher.
Ja, bis auf den Treiber.
Aber wenn halt die Software-Architektur, ja, jetzt mal im ganz Allgemeinen, da geht es ja auch immer um Frameworks und so weiter, wenn das halt eben der Supporter fehlt, dann hilft einem das auch nichts. Ne? Ist halt schwierig.
Jetzt gibt's vielleicht noch einen ganz kurzen Blick. Also du hast jetzt, waren wir ja gerade bei AMD, die planen ja für dieses Jahr noch Zen 5. Also wobei ich das jetzt ein bisschen... Ich weiß gar nicht, hast du das Gefühl, der Mobile-Teil kommt dies Jahr auch? Weil es hieß ja Server und Desktop bei Zen 5. Das hat Lisa Su, die Chefin von AMD, bereits versprochen. Zu Mobile hat sie nichts gesagt, wenn ich es richtig verstanden habe. Da ist ja wahrscheinlich dann doch eher der Jahreswechsel, also typischerweise Anfang 2025 dann. Ne?
Ich denke auch, dass das, wenn dieses Jahr dann sehr spät und vielleicht bloß Ankündigung. Wie gesagt, da gibt's ja zwei interessante Produkte. Einmal halt die Strix Point und die Strix Hello. Vor allem dieser Halo ist halt was Neues, das, was ich ja schon seit Jahren immer wieder prognostiziere, dass das kommen wird. Das geht so ein bisschen in die Richtung PlayStation, Xbox, aber auch Apple M3 Max und also die starken Varianten von Apple, die haben ja eine sehr starke GPU drin. Das ist ja das Problem, um vielleicht nochmal, da müssen wir nochmal ein bisschen bei GPUs ein bisschen reingehen. Das Problem bei den integrierten Grafikeinheiten, das einerseits, dass sie natürlich weniger Shader-Einheiten haben als so ein echter Grafikchip. Aber als nächstes, damit die auch überhaupt ihre Leistung auf die Straße bringen können, brauchen die auch ein schnelles Speicherinterface. Und das Problem bei Mobilprozessoren ist ja, dass diese typischerweise zwei Speicherkanäle von jeweils 64-Bit müssen sich ja CPU-Kerne und die GPU-Kerne noch teilen. Mhm. Ne? Und schon diese zwei Kanäle sind ja 128 Bit. Das ist, wenn man ja bei mal Grafikkarten guckt, das ist ja eher so niedriges Einstiegssegment. Ne?
Klar, die Loser-Klasse,
und,
ja.
So, und bei Apple und so weiter, die haben ja bis zu 512 Bit. Und es gerüchtet halt rum, dass dieser Strixer Low Chip, der sehr, der wahrscheinlich so ein bisschen Anleihen von diesen, was PlayStation und Xbox Chip ist, die auch von AMD kommen, vom Design her, dass der eben so Richtung 256 Bit gehen wird, weil sonst würde der gar nicht diese starke GPU auf die Straße bringen. Und der Vorteil, warum man das überhaupt macht, um mal zum Punkt zu kommen, ist, dass man dann eben Gaming Laptops bauen kann, die dann eben wie bei Apple, ne, ist jetzt keine Gaming Notebooks, aber die halt eine Gaming taugliche Leistung haben, aber eben keinen extra Grafikchip brauchen.
Okay. Vor allem die KI-Leistung wäre dann ja auch sehr hoch. Das ist ja richtig, was bei Apple auch immer wieder betont. Also für diese, du hast es ja vorhin schon angerissen, diese zusätzlichen KI-Einheiten sind ja eher sowas für sparsamen Dauerbetrieb, also Hintergrundbilder, unscharf rechnen in der Webcam oder so. Während, also wenn man jetzt zum Beispiel ein Bild entrauschen möchte mit KI in seiner Fotoanwendung, das machen ja vielleicht Leute auf dem Notebook auch mal, dann wird eher die GPU angeworfen, die halt die höchste Matrix-Multiplikationsleistung bietet im Moment auch in Notebooks. Und da wäre das natürlich auch ein Riesenvorteil. Also da, das Design würde schon in die Zeit passen, ne?
Genau, und das hat ja auch den Vorteil, was ja Apple auch betont, dieser Unified Memory, also dass quasi CPU und GPU auf den gleichen Speicher zugreifen können. Das ist natürlich
Na klar.
Bei integrierten Grafiken auch so, aber wenn man jetzt halt bisher, wenn man jetzt quasi so, was du gesagt hast, KI oder so nutzen will oder andere GPU-Funktionen, dann, und man kauft sich jetzt einen leistungsstarken Notebook, dann ist da irgendein GeForce-Chip typischerweise drin mit halt eigenem Speicher, aber die Daten müssen ja erstmal von dem Hauptspeicher in diese GPU rein und das ist ja wieder ein Flaschenhals. Ne? Und das wäre halt der Riesenvorteil von solchen Produkten, dass halt CPU und GPU auf einen schnellen gemeinsamen Speicher zugreifen können.
Der auch ordentlich groß ist, außer man kauft bei Apple wieder die 8 GB Einstiegsmöhre. Genau. Das war jetzt Apple und AMD. Bei Apple hört man schon Gerüchte in letzter Zeit von einem M4. Die fand ich aber eher trivial, weil ich meine, nach dem M3 wird halt vermutlich ein M4 kommen.
Das ist anzunehmen.
Genau. Fand ich jetzt eher schwach, die Gerüchte. Aber Intel hat ja konkrete Pläne und die sind ja auch schon relativ klar. Also es gibt.
Die haben zwei Eisen im Feuer, ne?
Ja.
Also einmal diese klassische, ne? Das wird dann Arrow Lake, ne? Die, was dann auch hoffentlich in Desktop mal wiederkommt, ne? Weil da jetzt auch länger so Alder Lake Plus Plus und, ne?
Würde
ich jetzt mal ironisch bezeichnen kam. Aber da ist das auch, das ist ja mal so, das Leuchtturmprojekt ist da ja eher Lunar Lake, ne? Und das ist ja so ein Chip, der auch so Anleihen von Apple Designs hat, also sprich auch, dass der Speicher dann eben auch auf dem CPU-Package mit drauf ist und der soll aber eben extrem sparsam sein und dann für so ganz schlanke, schicke, teure Notebooks ist so die Zielrichtung, glaube ich.
Man weiß es noch nicht genau, weil er ja nun eben auch noch nicht auf dem Markt ist, sondern
Das wird auch erst, ich denke mal, auch spätes Jahresende, wahrscheinlich wird das auch ein CES-Thema eher, glaube ich, werden, ne?
Ja. Müssen wir mal gucken. Aber das sind jedenfalls die Sachen, wo es weitergeht. Also ich fasse es mal ganz kurz zusammen. Es gibt eine Riesenpalette an Performance- und Preisklassen bei Notebooks und man, also wenn es einem die Performance nicht völlig egal ist und man einfach irgendein Schnäppchenangebot nimmt und es einem wurscht ist, dann lohnt es sich auf jeden Fall da drauf zu gucken. Und zwar auch den Artikel von Christian zu lesen, weil wie er schon erklärt hat, wenn man alleine anhand der Produktbezeichnung schaffen wir es vielleicht, die uns, wir uns jeden Tag für Geld bezahlt, mehrere Stunden damit auseinandersetzen, dass man eine Idee hat, dass es einen Core Ultra auch mit einer 5 in der Produktbezeichnung und nur zwei P-Kernen gibt, da käme man vielleicht gar nicht drauf. Das heißt, also man muss wirklich ganz genau gucken. Man findet da in ähnlichen Preisklassen große Performance-Unterschiede. Und was du noch gesagt hast, Apple ist derzeit vom Design her weit vorne. Wenn man die hohe Multithreading-Leistung nutzen kann, ist das ein Gedanken wert. Aber man muss dann eben macOS nehmen und liegt auch in einer anderen Preisklasse unter Umständen.
Die Apple-Steuerzahlen, genau.
Die Apple-Steuerzahlen. Dafür kann man aber auch, also lüfterlos, diese Performance gibt es mit x86 im Moment nicht. Dann kann man noch sagen, bei KI weiß man es noch nicht, das ist erst am Anfang und diese N100-Dinger, die sind zwar technisch sehr interessant und wirklich sparsam, aber für geduldige Menschen. Habe ich das richtig zusammengefasst, Christian?
So ungefähr, genau. Man muss ja auch nicht immer das Neueste kaufen, ne? Also das hatte ich mir auch angeschaut. Also wenn man jetzt ganz ehrlich ist, also zwischen, selbst bei Meteor Lake, wenn man die mit reinnimmt, zwischen 12. 13. Generation und Meteor Lake im Mobile, das sind einstellige Prozentzahlen, also da, was da die Performance-Unterschiede sind. Da kann man also, ich habe jetzt geguckt, es gibt relativ viele Geräte, also mit Alder Lake, also 12. Generation, die man sehr günstig kaufen kann momentan. Also das wäre so ein.
Da sind sogar neue auf den Markt gekommen, ist uns aufgefallen, noch dieses Jahr, da hast du recht. Wobei, wenn man jetzt meint, man macht KI, dann sind, glaube ich, die ganz neuen Prozessoren trotzdem vorteilhaft, ne?
Wenn man muss, das ist auch so eine Frage. Die Frage ist, es wird ja so Gerüchte, dass Microsoft da so ein KI-Label, ne, KI-tauglicher PC für irgendwann bringen will. Die Frage ist aber, ob die Software, die dann in 2 oder 3 Jahren aktuell ist, überhaupt noch mit den jetzigen KI-Einheiten überhaupt noch performant läuft, weil das, wenn man jetzt mal 20 Jahre zurückdenkt, als die ersten 3D-Beschleuniger Grafikkarten kamen, ja, da lief dann irgendwie, die hatten diese Funktion dann irgendwie, meinetwegen Shader oder so, aber die ersten Spiele mit Shader, die ruckelten dann halt da mit 15 FPS rum, ne, das ist,
okay.
Da muss man halt mal schauen.
Alles klar, ein gutes Schlusswort. Vielen herzlichen Dank für das Gespräch, Christian.
Danke.
Und vor allem danken wir aber Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, für Ihr Interesse. Wir freuen uns über Feedback per Mail an bit-rauschen@ct.de. Wenn Sie jetzt noch Lust haben auf weitere Podcasts, dann finden Sie ganz viel Auswahl unter heise.de/podcasts. Und ganz zum Schluss herzlichen Dank an unseren Producer Schein. Tschüss und bis zur nächsten Folge von Bitrauschen, jeden zweiten Mittwoch ganz früh am Morgen.